Wir reden heute über Temperatur, in meinem Fall natürlich über zentrales Fieber, sofern es das überhaupt gibt. Und zum Temperatur möchte ich noch eins sagen. Mir war früher Herrnstein immer in Erinnerung, dass wenn Herrnstein beginnt, dort immer der Wintereinbruch ist und wir immer es mit Schnee zu tun gehabt haben. Also glaube ich, haben wir doch eine Klimaerwärmung, nur mal fernab von meinem Thema. Das Thema für mich ist eben das zentrale Fieber und die Indikation zu den Kühlungstherapien. Und vielleicht zuvor noch mal etwas in die Physiologie hinein. Woher wird Fieber reguliert und was hat das Gehirn da für eine Bedeutung? Und da kann ich nur sagen, Fieberregulation oder Thermoregulation, Thermohemostase ist eine sehr komplexe Angelegenheit, mit dem sich aber nicht so viele physiologisch beschäftigen. Was ich aber dazu sagen muss, das übergeordnete Regulationszentrum ist der Hypothalamus und der ist natürlich gut versteckt im Gehirn drin, über die Hirnrinde gut abgedeckt und über den Hirnstamm, über dem Hirnstamm liegen. Und die Aufgabe des Hypothalamus ist es, als übergeordnetes Zentrum eine Kerntemperatur von 37 Grad festzuhalten. Und jeder, der von uns ein bisschen mit seinem eigenen Körpertemperatur beschäftigt, weiß natürlich, dass es mit 37 Grad nicht in Stein gemeißelt ist und dass wir Tagesschwankungen kennen, die mit plus minus 6 Grad gegeben werden. Vielleicht sind es auch diese strikten Vorgaben, dass wir immer wieder Probleme hatten, warum unsere Kühlstudien doch alle im Großen und Ganzen nicht so gut gelaufen sind. Und vielleicht möchte ich auch noch was dazu erwähnen, das jetzt zwar da nicht ist, the older, the colder ist auch so ein Spruch, wo wir sagen müssen, dass ältere Menschen, ich zähle jetzt auch schon zu denen, andere Körpertemperatur haben, dass wir im Alter einerseits eine niedrige Körpertemperatur haben, das ist jetzt nicht 3-4 Grad, aber es ist halt in diesen Bereichen, wo wir halt arbeiten und dass wir parallel dazu auch im Alter, wenn wir erkranken, Fieber weniger stimulieren können. Und nochmals zu der Grafik auf der linken Seite, die schaut wahnsinnig gut aus und ich möchte Sie jetzt auch nicht im Detail damit belästigen, aber wir nehmen Temperatur wahr über Thermorezeptoren, die vordergründig in der Haut gelagert sind und das geht dann über komplexe Verschaltungen eben in den Hypothalamus hinauf und von dort wird eben ein Ausgleich oder eine Regulation durchgeführt. Zwei Möglichkeiten, die wir zur Regulation im Großen und Ganzen haben. Das ist einerseits, wenn uns zu kalt ist, dann fangen wir an zu zittern, also über die Muskelerwärmung, beziehungsweise beim Kind, der hat noch die große Fähigkeit, das braune Fettgewebe zu aktivieren. Und wenn es zu heiß ist, dann machen wir Vasodilatation und geben die Wärme nach außen ab. Das ist also der septische Patient, der am Anfang seiner Erkrankung schön rosig ist und schön gesund ausschaut. Und dabei scheint die Prostaglandine eine gewisse Schlüsselrolle zu haben, die eben quasi Fieber an- und Fieber abschalten. In Ruhe macht die vordergründige Wärmeproduktion unsere innere Organe, weil da haben sie Zeit zum Arbeiten. Wenn wir aber dann natürlich in körperliche Leistung hineingehen, dann ist es so, dass sich die Muskelmasse wärmer produziert und die anderen Compartments des menschlichen Körpers deutlich zurücktreten. Auch in der Vorbereitung dieses Vortrages kommt man immer wieder auf neue Dinge drauf. Das ist auch schön, ich glaube, auch immer am Vortrag vorbereiten. Und darum habe ich auch diese Grafik mit hineingenommen. Die haben sich auch einerseits mit dem Hitzschlag beschäftigt oder auch mit körperlicher Aktivität in dieser recht rezenten Publikation. Und was die auch gezeigt haben, weil das war mir bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Art und Weise auch nicht bewusst, und das ist wieder vielleicht die Parallelität zu unseren Patienten im Krankenhaus oder auf unserer Intensivstation, dass korpulentere Menschen, wenn sie, sicher, das ist jetzt eine physiologische Bedingung, wenn sie Sport betreiben, mehr schwitzen, das wissen wir ja auch immer, die schwitzen schneller im Vergleich zu eben schlankeren Menschen, dass aber parallel dazu der schlankere Mensch bei ganz normaler körperlicher Tätigkeit, also das ist jetzt eine Studie gewesen mit einem Vergleich von Gruppen, höhere Rektaltemperatur haben. Das war mir bis jetzt mir nicht bekannt. Wir regulieren bei einem gesunden Zustand eben unsere Körpertemperatur oder unsere Kerntemperatur. Wir machen eine Wärmeabstrahlung und das wissen wir ja auch, kommen wir nicht zu nahe, mir ist zu heiß. Und eben, wie schon gesagt, das Schwitzen oder das Zittern über die Vasokonstriktion. Zentrales Fieber gibt es. Ich komme noch aus einer Schule heraus. Wenn ich das gesagt hätte vor 20 Jahren, hätte ich müssen gehen, weil es hat immer geheißen, es gibt kein zentrales Fieber. Ich bin mir heute nicht sicher, ob es wirklich ein zentrales Fieber wirklich gibt oder ob es eine Verlegenheitsantwort von uns ist. Was wir aber wissen, dass auf neurologischen Intensivstationen Fieber häufiger ist als als anderen konservativen Intensivstationen und dass nur bei der Hälfte dieser Personen oder dieser Erkrankten dann tatsächlich auch ein Infekt feststellbar ist. Also das heißt, es ist eine Pneumonie nachweisbar oder wir können ein Pathogen aus der Blutkultur oder aus einer anderen Spezies heraus isolieren. Auch hier eine Arbeit dazu. Wenn man sagen, auf der neurologischen Intensivstation ist es höher, das Fieber, was immer die Ursache des Fiebers ist, so können wir dann von zentralen Fieber sprechen. Und da ist es schon so, dass Patienten mit Subarachnoidalblutungen oder insbesondere im intraventrikulären Blutungen oder auch Hirntumore, die müssen aber dann in dieser Region um den Hypothalamus liegen, sehr wohl ein deutlich höheres Risiko haben, Fieber zu entwickeln, ohne dass wir dann in der Bildgebung, also in dem Fall war das immer noch das Thoraxröntgen, das ja nicht so sensitiv ist, das ist uns auch allen klar, ein Infiltrat nachweisbar gewesen ist. Das Kühlen beschäftigt uns seit, ich würde sagen, seit vielen Jahrzehnten und dazu muss ich sagen, dass wir im Dezember 1998 die erste Intensivstation in Europa waren, die intravaskulär begonnen hat zu kühlen. Also wir haben an das Prinzip des Kühlens extremst geglaubt, mit vielen Pros und Cons und mit vielen Diskussionen auch unter uns und diese Diskussionen unter uns sind weiterhin präsent. Und nur wenn ich in die PubMed im Data Temperature Management und Reviews eingib, dann gibt es doch eine kleckliche Anzahl an Publikationen, nicht so viel wie von Covid, das ist schon klar, da kann keiner, glaube ich, mehr mitdoppen. Und wir sehen, dass wir übers Kühlen und Kühlstudien gerade in die 2000er, 2010er Jahren gelaufen sind. Dann hat man natürlich auch können im Rahmen des Kühlens mit diesen spektakulären Fotos punkten, ob das wirklich sinnhaft ist und sinnvoll ist und zielführend ist, das möchte ich bezweifeln. Jedenfalls ist es pressewirksam. Und warum reden wir oder warum hat der Neurologe Angst vor dem Fieber? Und ich rede jetzt nur mal, das ist der Neurologe, der ja mit Erkrankten zu tun habe, die zusätzlich eine zerebrale Hirnschädigung mit dabei haben, also ein sehr vulnerables Gehirn ist. Und wir wissen, dass Fieber beim neurologischen Patienten, aber auch Sepsis natürlich in dem Sinn bei Intensivpatienten mit einem schlechten Outcome verbunden ist, dass Fieber zu einem Zusammenbruch der Blut-Hirn-Schranke führt, dass die vaskuläre Permeabilität erhöht ist, das heißt, das Hirnödem wird schlechter. Die von den Mitochondrien haben wir gestern schon gehört und das Hirn kann nur über Mitochondrien Energie gewinnen. Wir brauchen, wenn wir Fieber haben, einen höheren metabolischen Umsatz. Die freien Radikalen steigen an und all diese kleinen Steinchen führen dann im Gesamten betrachtet wieder zu einer sekundären Schädigung des Gehirns. Auch wenn ich jetzt dazu keine Daten habe, frage ich, sind vielleicht auch diese Dinge die Ursache der septischen Enzephalopathie und des Delirs beim nicht neurologisch erkrankten Patienten. Das wäre aber eine Überlegung wert, um eben auch da mitspielen. Eine andere Sache, die uns auch klar sein muss, wo messen wir denn? Und physiologisch ist schon, dass das Hirn mehr Wärme hat als der restliche Körpertemperatur. Und auch hier gerade nochmals eine Grafik dazu, wo man sehen, dass die Körpertemperatur, Kernkörpertemperatur gemessen mit der Hirntemperatur, wenn man sie misst, nicht parallel gehen, sondern sie gehen schon parallel, aber nicht ident sind und dass die Hirntemperatur bis zu einem Grad über der Körpertemperatur liegen kann. Das ist dann egal, wo wir messen im Körper. Ob wir rektal messen, ich glaube, die Jugularvene-Messungen, Jugulare-Bulb-Messungen sind Vergangenheit geworden. Über das haben wir in den 90er Jahren geredet, das reden wir kaum mehr. Oder aber wir messen sie über die Blase. Sie können auch Oberfläche, also über ganz normale Fiebermessung machen. Aber was wir prinzipiell sagen können, nur deshalb, weil sie Fieber messen in irgendeinem Organ oder auf der Haut außerhalb des Gehirns, heißt noch nicht, dass das Gehirn die gleiche Temperatur hat. Und das ist auch etwas, was uns immer bewusst sein muss. Das nächste Problem ist, und das ist auch das Problem, glaube ich, aller Studien, die wir gemacht haben, wie definieren wir den Fieber? Vielleicht sagt das Kind mit 37 Grad, ich kann nicht in die Schule gehen, und die Eltern sagen, mit 37 Grad gehst du auf jeden Fall in die Schule. Und da 37,5 kritisch ist, haben wir 2,5 Jahre jetzt beim Covid-Monitoring ja auch mitbekommen. Und dann gibt es nämlich die medizinischen Gesellschaften, da hat man sich jetzt über 38,3 geeinigt, und die habe ich etwas hellrot hervorgehoben, weil in unseren Studien haben wir einige gemacht, war es so, dass wir immer gesagt haben, über 37,9, alles willkürlich gewählt, muss ich dazu sagen, und das länger als eine Stunde, dann sind es diese Patienten, die für die Studie eligibel sind. Und da ist auch eine Umfrage gestartet worden, eben diese Summer Study, da war der Kollege Hellbock von unserem Haus, also mit unserer Intensivstation dabei, und die haben bei intensivmedizinischen Stationen um die über Europa, über die ESCMID ist das gelaufen, eben diese Umfrage gestartet, und Sie sehen, das waren jetzt nicht nur Neurologen, die befragt worden sind, da waren Chirurgen dabei, da waren Anästhesisten dabei, da war die innere Medizin dabei, und haben einmal die Frage gestellt, wann ist für Sie Fieber? Und da sehen wir mal schon, da sind die Intensivmediziner, die 41 gut vernetzt sind, sich schon mal schon gar nicht einig. Aber groß und ganzen können wir sagen, einmal über die Hälfte, sagt mal über 38 Grad, reden wir von Fieber. Und dann gibt es halt die Untergrenzungen, die sagen, über 37 Grad ist schon Fieber. Und das nächste war dann auch, ab wann würden Sie denn Fieber therapieren? Weil das ist ja der nächste Schritt, feststellen ist die eine Sache. Und da gibt es natürlich dann schon den Unterschied, dass wann beginnt man mit Fieber zu therapieren? Und da ist auch herausgekommen, dass jene mit einem erhöhten intrakraniellen Druck, dazu muss ich ihn aber messen, schon früher mit der Fiebertemperatur beginnen als bei anderen Erkrankungen. Also, wie soll man Fieber definieren? Und ich glaube, das ist schon etwas, was hereingekommen ist. Über 38,3, da reden wir von Fieber. Das andere ist erhöhte Temperatur. Mit 38 Grad würde ich jetzt nicht arbeiten gehen. Aber das ist jetzt meine Meinung. Dann haben wir natürlich die Normothermie mit dem plus minus 6 und die milde Hypothermie und die moderate Hypothermie. Oder wir können es genau sagen, wir gehen strikt nach Körpertemperatur und da gehen wir Fixwerte an. Aber ich glaube, das haben wir vor 20 Jahren gemacht. Das verlassen wir eben. Die Frage stellt sich aber dann, wenn wir von Fieber reden und wir sagen, Fieber ist schlecht vom Gehirn, wer profitiert davon? Und ich glaube, das Wichtige bleibt uns immer an Primum und Nocere. Wir dürfen unsere Patienten mit unserem Handeln nicht schädigen. Da sind wir wieder bei der Übertherapie und beim Aktionismus, der in der Intensivmedizin natürlich schon auch präsent ist. Es ist aufwendig, wenn man wirklich ein gutes Fiebermanagement macht. Das ist wieder Personalressourcen, das haben wir gestern gehört. Das Gleiche ist mit den Kosten, Personalressourcen, bedeuten Kosten, aber da bin ich immer noch der Meinung, wir sind in einem reichen Land. Wo sind denn überall Studien zu Fiebersenken oder Normothermie gemacht worden? Das ist die SAP, das Hirntrauma, das ICH, der ischämische Schlaganfall, der Cardiac Arrest und auch bei den Neuroinfektionen. Und überall haben wir relativ die gleichen Studien gemacht, one size fits all, haben wir auch verlassen in der Medizin. Zum Beispiel, wenn ich da diese Grafik zeige, da hat man können zeigen, dass bei ZNS-Infektionen es eben zu keiner erhöhten Sterblichkeit kommt, wenn die Patienten erhöhte Temperatur haben, weil Fieber wahrscheinlich auch was Protektives ist, es zerstört Bakterien. Im Gegensatz dazu, wenn man Hirntraumata-Patienten nimmt oder Schlaganfallpatienten, dann war es so, dass sie, wenn sie Fieber über 39 Grad hatten, auch unter 37 Grad, die mit höheren Sterblichkeiten sind. Also rein in meinen Patientengut muss ich sagen, beim ZNS-Infektionen liberaler Umgang mit Fieber, aber über 39 Grad würde ich ihn auch nicht lassen. Daten aus unserem Haus, Patient mit der SAB, wir haben gesehen, dass der ICB-Wert, das ist die schwarze Kurve mit der Temperatur, die ist in blau geführt, eben quasi angestiegen ist, und damit haben wir dann eine Fiebersenkung gemacht, und ich sage, ich komme aus einer Normothermie, ich sage jetzt nicht Hypothermie-Gruppe heraus, und haben sehr wohl auch nachweisen können, dass wir mit dem, dass wir den Patienten wieder in die Normothermie führen, den ICP heruntersenken können. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Patient jetzt aber auch besser aussteigt. Das ist der nächste Schluss, den man nachweisen müsste. Aber hoher Hirndruck ist natürlich schlecht. Ich nehme deshalb nochmal die eine, also ich glaube, das ist die letzte Hypothermie-Studie herein beim Euroderm zum dramatischen Hirnödem. Da hat es mehrere Studien davor vom Guy Clifton gegeben, die waren immer negativ und dann ist diese europäische nochmals hereingekommen und da war das auch so, dass man sie vorzeitig abbrechen musste, weil erstens mal man schlechte Rekrutierung gehabt und zweitens war es auch so, dass in der Kühlgruppe höhere Sterblichkeit gewesen ist. Was ich aber Ihnen auch noch zeigen muss, an und für sich ist immer das Ziel, sofort zu kühlen und Sie sehen, wenn man da die Hypothermie hereinnimmt, ab wann schafft man es denn überhaupt, unsere Patienten in das vorgegebene Studientherapieziel hineinzubringen. Und das ist das Ganze schon mau. Also, dass es schnell sein kann, kann man jetzt in diesen Daten nicht sehr gut nachweisen, wenn es erst am zweiten Tag schafft, sie dorthin zu bringen. Daher muss man schon sagen, dass der ICP alleine nicht das weisheitsletzter Schluss ist und das wissen wir heute auch in der modernen Hirnforschung, dass wir ganz, ganz viele andere Faktoren haben, die die Hirnmetabolismus mit beeinflussen, dass das natürlich eine Voraussetzung ist, extrem vieles zu messen und Sie sehen, Sie können halt den regionalen Blutfluss, Sie können das PTO2, das ist sehr einfach zu messen, also ICP und PTO2 ist extremst einfach, das sind einfach zwei Sonden, wo Sie halt dann auch mit dem Interpretieren sich gut auseinander setzen können. Schwierig ist, wenn Sie eine Mikrodialyse machen, wo Sie wirklich Glutamat, Laktat, das alles messen. Das müssen Sie nicht nur messen, Sie müssen sie dann auch noch interpretieren und in Zusammenhang mit Blutdruck, mit allen anderen Dingen. Und Sie sind extremst personalintensiv oder wenn Sie eben kortikale Oberflächenableitungen machen. Zu diesen Cortical Spreading Depolarizations, das ist auch etwas, was die letzten 10 Jahre sehr hart hereinkam. Was ist das? Das sind ganz langsame Wellen, die über die Gyral, über das Gehirn drüber wandern. Ich hoffe, das Video geht los. Ja. Und dann führen diese Wellen quasi zu einer Massendepolarisation an der Hirnrinde. Und das ist natürlich extremst energiekonsumierend. Was man derzeit nicht gut beantworten kann, was Hände und Ei ist, sind diese langsamen Wellen die Ursache, Sie sehen, wie die da drüber laufen, das ist ein Zeitraum, sind die Ursache für eine sekundäre Schädigung oder haben nur welche mit einer ganz schweren Hirnschädigung diese Wellen? Frage kann ich nicht beantworten, viele Theorien, viele Meinungen dazu. Was wir aber wissen, dass man sie beim malignen Schlaganfall zu fast 100% sehen und dass man sie auch bei allen anderen neurologischen Erkrankungen sehr wohl sehen können. Auch hier nochmals Daten aus unserem Haus und da haben wir auch geschaut gehabt, wer ist denn ein höherer Risiko, also ist Fieber ein Trigger für diese Cortical Spreading Depolarizations und wir müssen sagen, ja, die, was über 38 Grad Fieber haben, haben mehr diese Spreading Cortical Depolarizations. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, die sind auch automatisch diejenigen, die schlechter aussteigen, weil es sind auch welche in der Community, in der wissenschaftlichen Community sagen, dass diese CSDs ein Zeichen der Hirnregeneration ist. Also da ist noch viel Forschungsfeld offen. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu den Studien, wo hat uns das Ganze denn jetzt wirklich was gebracht? Wir haben viel Energie, viel Geld, viel Ressourcen in diese Studien hineingegeben. Schädel-Hirntrauma. Guidelines 2016, no recommendation. Bei der SAB Normothermie ist reasonable. Dann beim intrazerebralen Hämatom maybe reasonable. Und dann auch die europäischen Stroke-Organisationen geben im Prinzip keine Empfehlung ab, dass man Patienten mit Schlaganfall oder mit interzerebralen Blutungen kühlt. Also kühlen meine jetzt wirklich Körpertemperatur unter 36 führen. Und was ist am Ende des Tages übrig geblieben? Und das wissen Sie selber auch. Das ist natürlich der Herz-Kreislauf-Stillstand, da sind die einzigen Studien immer noch positiv, aber vielleicht auch vom Pathomechanismus her betrachtet, der globale oder der kardiale Arrest mit der globalen zerebralen Hypoperfusion ist einfach der Idealzustand. Da ist nicht eine Region, die rettet und die andere Opfer ist, sondern da ist einfach mal alles da, an der ich arbeiten kann. Also das ist sicher eine Überlegung. Dann sind wir schon, was ist denn die optimale Therapie und wo ist das Risiko und wo ist das Nutzen und mit was macht man denn das? Gerade zum Cardiac Arrest, da hat es die DTM2-Studie gegeben und da gibt es jetzt auch gerade ganz aktuell eine gute Stellungnahme dazu. Da tun wir uns in der Zwischenzeit recht leicht. Wir wissen, wir haben Sie ja früher auf Hypotherm geführt und was sagen Sie in diesem Abstract von dieser Arbeit immer, dass es halt nur zwei kleine Gruppen waren und die sind 20 Jahre alt, wo man eben die Patienten Hypotherm geführt hat und das aufgrund der neueren Daten, hat es ja auch davor schon die schwedischen Daten gegeben, dass es wahrscheinlich die Normothermie, und da spricht man jetzt von 36 bis 37,5 Grad, wahrscheinlich ausreichend ist. Und das ist, glaube ich, auch sind Werte, die in der Praxis einfach um vieles leichter umsetzbar sind. Was haben wir denn immer beim Kühlen gefürchtet? Das ist, dass die Patienten im Kühlen, und da rede ich jetzt von denen, die nicht tief anästhesiert sind und in den anfänglichen Studien in der Neurologie in den 90er Jahren, Ende 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahren, haben wir die Schlaganfallpatienten wach über 14 Tage gekühlt und das war bei den wachen Patienten ab dem 5., 6. Tag ein Horror. Die wollten alle nicht mehr, weil dieses Kältegefühl, das sie permanent haben. Also muss ich sagen, mal der wache Patientin können es mit dem Kühlen unter 36 Grad, 35 Grad schon mal zur Seite legen. Das wird denen nicht mitmachen und da werden sie sich andere Probleme einholen. Wir haben also das Kältezittern gehabt, wir kennen die Rhythmusstörungen, die dabei haben, wir kennen die Elektrolytentgleisungen, die wir dabei haben. Und wir können natürlich auch die thromboembolischen Komplikationen bei der Kühlung und auch die Infektionsrisiko. Und wenn die Studien negativ gewesen sind, haben immer danach immer alle gewusst, warum sie negativ sind. Und einer der ganz wichtigen Begründungen war ja auch immer, ja, das mit dem Rewarming Injury, das ist zu schnell gegangen, nicht kontrolliert und halt gute Überlegungen auch dazu. Der Rewarming Injury ist immer in Diskussion gestanden. Und ich bleibe jetzt deshalb bei der Normothermie. Wie komme ich dorthin? Normothermie, ich sage jetzt, Temperatur über, unter 37,5 anzustreben. Das sind die Medikamente, das klassische Paracetamol, die nicht-steroidalen oder auch kalte Infusionen. Und zu den Nicht-Steroidalen, das ist eines meiner Lieblingstieren, muss ich Ihnen immer dazu sagen, das schleife ich jetzt auch schon seit einigen Jahren mit mir mit. Das ist, wir haben sehr wohl nachweisen können, dass wir Patienten extrem gut mit Nicht-Steroidalen kühlen können und dass die Körpertemperatur heruntergeht und die Hirntemperatur heruntergeht, sowohl bei denen, die was Fieber haben, als auch die, also 37,5 haben. Aber parallel dazu haben wir auch gesehen, dass der systemische Blutdruck heruntergeht und dass wir parallel dazu die Vasopressoren hinaufdrehen. Also da kaufen wir uns schon auch etwas ein. Was haben wir noch untersucht? Wir haben uns auch mal geschaut gehabt, gibt es da besseres oder schlechteres Medikament? Und dann kann man sagen, es ist egal, ob ich nicht steroidales Metamizazol oder Paracetamol verwende, wir schaffen es in der Regel schon, mit diesen Medikamenten die Temperatur zu reduzieren. Aber was ist das Problem? Wenn ich unter und das sind jetzt Patienten, die über 37,5 waren, dass nur einer von 10 dann diese Senkung der Körpertemperatur auch über eine Stunde haltet, beziehungsweise bei unter 37,5 Grad nur einer von 3. Also wir machen einen Kurzzeiteffekt, aber wir machen das nicht permanent. Also sind wir jetzt beim physikalischen Maßnahmen. Und das ist auch aus dieser aktuellen Arbeit heraus, das kennen Sie alle, die intravasale Kühlung mir persönlich immer noch mein Favorite ist intravasale Kühlung, auch wenn ich weiß, dass wir Thrombembolie-Risiken haben. Es ist die Frage, wie lang, wenn die sind. Es ist selbstverständlich klar, dass ich die Oberflächenkühlung, die ist genauso effektiv, einfacher zu verwenden kann. Aber meistens basteln die Beds nicht, die sind zu kurz, zu groß, zu lang. Da gibt es verschiedene Beds. Ich kann den Patienten nicht mehr so gut inspizieren, weil die Beds draufkleben. Und mit der nasalen Kühlung, die anderen für sich laut Studien auch immer sehr gut ist, kann ich keine Aussage machen, weil ich auch dazu keine Erfahrung habe. Auch hier nochmals Daten von einem Patienten von uns. Sie sehen, dass Hirn- und Blasentemperatur parallel gehen, aber eben mit dem Unterschied. Und dass ich es zwar schaffe, und das sind die Punkte, die Pfeile, wo man nicht steroidal oder Paracetamol gegeben haben, dass es aber im Long Run nicht schafft, die Temperatur unten zu halten. Und dass es natürlich dann sehr wohl geschafft haben, oder was wir sehr wohl geschafft haben, wenn wir Patienten also mit Devices kühlen, die Temperatur herunterzubringen. Wenn der Patient wacher ist oder wenn er beim Herauskommen ist, dann kennen wir das Problem alle, dass er anfängt zu zittern. Und Zittern ist auch wieder energiekonsumierend. Wir brauchen mehr O2 dazu. Wir brauchen unter Umständen auch erhöhten endogenen Katecholaminausschüttung. Wir machen auch wieder Vasokonstriktion. Und alles zusammen ist natürlich dann auch wieder, dass es aufs Gehirn wirken kann. Und das jetzt nochmals bei einem geschädigten Gehirn. Kann das uns natürlich diesen zuvor gewonnenen Effekt unter Umständen auch in Verlust geraten. Daher muss ich Ihnen sagen, wenn Sie kühlen, brauchen Sie erstens einmal ein Protokoll, um Zittern zu erkennen. Das sind etablierte Protokolle, zittert das Kinn, ist es mehr wie Muskeln zittern. Was haben wir auch gelernt, gesehen oder was man aufpassen muss, wenn Sie so Protokolle haben, und ich bin jetzt auf einer neurologischen Intensivstation, dass man epileptische Anfälle gar nicht mehr erklärt, weil jetzt tun sie alle bei uns nur mehr schiefern. So, jetzt tun sie schiefern, aber man muss sagen, das ist nicht schiefern, der Patient hat einen Anfall. Also das sind ganz kritische Situationen, wenn man mit diesen Dingen arbeitet. Und natürlich brauchen sie auch eine Anti-Schiefering-Strategie. Und da geht es sicherlich sehr gut, wenn man also Kanterwärmung macht, also den Bärhacker drauf gibt. Die Kaschmirsocken, die mal jemand vorgeschlagen hat, und die Kaschmirjacken, die würden wir Frauen zwar lieben, aber dazu muss ich sagen, das passt auf die Intensivstation nicht hinein. Und natürlich haben wir das Dexmedetomidin und das Clonidin, das Dexmedetomidin etwas in Verruf gerade geraten, nachdem wir es auch sehr, sehr breit angewendet haben. Und natürlich noch auch andere Substanzen. Im Prinzip gibt es diese Empfehlungen, aber ich glaube, man muss immer für seine eigene Abteilung einfach ein einfach handhabes Konzept entwerfen. Das ist jetzt, glaube ich, schon eines meiner letzten, mein letztes Dia, muss ich sagen. Beim Wiedererwärmung über das Rewarming habe ich jetzt Ihnen Rewarming Injury nichts gesagt. Das ist auch relativ wenig publiziert, das ist immer nur Diskussionspunkt. Aber ich glaube, wenn man kühlt, sofern man in der Zukunft weiter kühlen, ist es, dass wir uns bei 36-37,5 Grad in einem guten Bereich finden. Was wir dann auch oft sehen, ist so dieses, das war immer der Eindruck, wir haben es aber in unseren eigenen Daten angeschaut, gibt so ein Rebound-Phänomen mit dem längeren Kühlen, verstellen wir was im Gehirn und dann muss man das wieder in die Norm herunterbringen. Wir haben das ungefähr beim Viertel unserer Patienten, wo man sagt, dann gibt es da Rewarming. Parallel dazu kann ich sagen, wir reden von Patienten, die den 6., 7. Tag auf der Intensivstation sind. Und da habe ich natürlich viele andere Gründe auch, warum sie Fieber haben können. Und wenn sie schon unter dem Antibiotikum laufen, bin ich auch froh, wenn ich keinen Erreger identifiziere. Fazit meiner Meinung zum Kühlen. Und ich war immer in der Gruppe mit dabei, hat sie aber immer kritisch auch zurückgehalten. Ich glaube, dass wir in der Zukunft von Normothermie reden werden. Und jeder, der im Alltag arbeitet, weiß, dass 37,5 leichter zu erzielen ist, auch wenn jemand 38,3 hat. Also sie müssen auf 32,33 herunterbringen. Das Problem der Studien, so wie nahezu alle Studien in einem Intensivsetting, ist, dass wir von sehr heterogenen Erkrankungen reden. Und one size fits all, das war einmal auch in der Medizin. Heute reden wir von der Precision Medizin und wieder individualisierten Therapie. Der Mensch ist so unterschiedlich. Das haben wir gestern auch mit den Genen gehört. Also da wird es immer, in jeder Studie wird es welche geben, die davon profitiert haben. Das kennt jeder. Wir haben getan und der ist so gut geworden und dass die anderen schlecht geworden sind, das tun wir von unserem Hirn heraus. Und was aber schon sagen muss, dass Fieber über 38 Grad schlecht ist und das soll man schon vermeiden. Und da sage ich aber auch, nicht immer um jeden Preis. Danke.